Es geht weiter mit der nächsten Runde, Lebensberatung mit Gopal. Und nochmal zur Erinnerung, das ganze Angebot hier ist Lebensberatung und ersetzt keine Diagnose oder Therapie bzw. Behandlung durch den Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten. Die Antworten, die ich hier gebe, die sollen lediglich einen Anstoß geben und eine erste Orientierung. Ja, also die nächsten Fragen. Nummer 1. Was macht Social Media, übermäßiger Handykonsum mit den Menschen? Ein weiteres Instrument, um uns zu spalten? Ich habe das Gefühl, wir Menschen vereinsamen so immer mehr durch das Abtauchen in die Parallelwelt. Meine Beziehung ist zum Beispiel dadurch zerbrochen, weil meine Ex-Freundin nur noch auf der Jagd war nach Anerkennung im Außen, sodass wir uns emotional und mental gar nicht mehr verbinden konnten. Liebe Grüße. Also der Handykonsum und Social Media sind meiner Meinung nach nie Ursache für Beziehungsprobleme. Es kann sein, dass sich darüber etwas manifestiert, was im Kern nicht gelöst ist, aber ursächlich ist das, glaube ich, nicht. Denn wenn eine Verbindung wirklich möglich ist, dann ist mir auch immer bewusst, wie leer und nicht nährend das Internet ist. Wenn ich aber nichts habe, wenn mir also das Eigentliche fehlt, dann muss ich natürlich auf Ersatzverbindungen und Pseudoverbindungen zugreifen. Von daher sehe ich es nicht ganz so problematisch. Ich glaube auch, dass das kein Instrument ist, um uns bewusst zu spalten, sondern das ist eine Manifestation eines erwachenden planetaren Bewusstseins und meiner Ansicht nach nur die Vorstufe von Telepathie und einem geistigen Netzwerk, in dem wir sowieso angebunden sind. Also wir können das praktisch da so ein bisschen üben. Und später, wenn wir alle telepathisch kommunizieren können in Netzwerken, dann brauchen wir das Internet nicht mehr. Ist wie so eine Spielwiese, vielleicht zum Lernen. Also so sehe ich das. Natürlich hat das Konsequenzen, wenn ich übermäßig das nutze, das Ersatzsystem, dann hat das natürlich Konsequenzen, die nicht so gut sind. Aber ursächlich für Beziehungsprobleme oder Scheitern sogar ist das auf keinen Fall. Gut, nächste Frage. Hallo Gopal, danke für deine Arbeit. Was kann ich tun, wenn ich in Angst, Panik und Wut festhänge? Das geht hin und her, seit langer Zeit, trotz Traumatherapie mit Narben. Es ist einfach erschöpfend, in Klammern Gas und Bremse. Vielen Dank. Ja, was das heißt, ist, dein System hängt in Abwehrreaktionen fest und stuft die Umgebung, das heißt andere Menschen, das heißt die nahen Beziehungspersonen bzw. Nähe an sich als gefährlich oder lebensgefährlich ein. Und das wiederum bedeutet, du hast noch keine wirkliche Verbindung. Egal, ob du jetzt Traumatherapie mit was auch immer machst, das, was du beschreibst, heißt, das autonome Nervensystem hat noch nicht erfasst, dass die Umgebung sicher ist. So, und das erfährt dein System durch echte Verbindung. Das heißt, entweder teilst du dich nicht wirklich mit, das heißt, du hältst was zurück, du verheimlichst etwas, bist vielleicht nicht ganz ehrlich in vertrauten, sicheren Beziehungen, oder du hast kein Gegenüber, was das hören möchte oder was das wirklich hört. Also wie immer bei allen Problemen, es hakt an der Verbindung. Und wenn du Therapie machst, dann frage ich dich, sagst du deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin wirklich alles? Sagst du ihm die komplette Wahrheit auch über deine Beziehung zu dem Therapeuten selber? Wie siehst du ihn? Was fühlst du da? Ja, das wäre ja die sicherste Variante, in Kontakt zu treten. Und was immer gut ist, was ich auch immer sage, ist Sport. Sport, 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 Körperbetätigung. Das ist so nützlich, so hilfreich, weil oft sind Menschen, die eben seit früher Kindheit in diesen Konstellationen sich bewegen, oft auch körperlich sozusagen passiv, einfach als Entsprechung, weil wenn ich Angst habe und es keine Lösung gibt oder wenn ich Bedrohung erlebe und es keine Lösung gibt, dann hat es immer auch eine Wirkung auf den Körper. Und wenn ich Sport mache und wenn ich viel Sport mache, möglichst bewusster Sport in der Natur und mit anderen noch zusammen, möglichst noch mit Reziprozität, das heißt, wo es eine Wechselwirkung gibt, dann signalisiere ich dem Nervensystem ganz was anderes. Das ist sozusagen die Gegenerfahrung von Trauma, weil Trauma heißt Gefahr und Ohnmacht. Sport mit Freunden ist genau das Gegenteil, Sicherheit und Handlungsmöglichkeit über den Körper. Und am besten, am idealsten ist, wie gesagt, wenn es eine Gegenreaktion gibt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Spiel mache, ein Mannschaftsspiel oder ein Spiel, wo ich ein Gegenüber habe, also Sport, das ist sozusagen der Idealfall. Tanzen, ja, Beispiel. Was auch gut ist, aber sozusagen den Kern nicht so ganz trifft, ist, wenn ich mit jemandem joggen gehe. Da bin ich zwar in der Natur vielleicht, bin auch nicht alleine, aber es gibt keinen Austausch. Ja? Das Nervensystem bekommt wenig oder fast keine Informationen über Reaktionen eines Gegenübers. So, also das so ein bisschen als Orientierung. Nächste Frage. Ich bin dabei, mich selbstständig zu machen und möchte nach den spirituellen Gesetzen anfangen. Muss ich dann die Preise von der Homepage nehmen oder einfach meinen Fokus aufs Geben richten? Zusätzlich gebe ich auch in anderen Bereichen mehr. Allerdings geht die Rechnung in meinem Kopf einmal im Monat, weicht es für die Miete nicht weg. Den Satz verstehe ich nicht. Allerdings geht die Rechnung in meinem Kopf einmal im Monat, weicht es für die Miete nicht weg. Also ein Dilemma. Danke für diese Möglichkeit zu fragen. Wo findet man die Antworten? Tja, ich verstehe deine Frage nicht. Allerdings geht die Rechnung in meinem Kopf einmal im Monat, reicht es für die Miete nicht weg. Was meinst du mit einmal im Monat? Also wie auch immer. Die ganze Frage zeigt, dass du Angst um deine Existenz hast und nicht genug bekommst. Wenn du volle Pulle arbeitest, volle 100%, dann hast du gar keinen Raum und gar keine Zeit in deinem Geist, dich um solche Dinge zu kümmern. Ja? Das ist immer noch Zeichen für eine Bremse. Wenn du total arbeitest, dann hast du keinen Raum, dich um deine eigenen Probleme und ob irgendwas reicht und hin und her zu kümmern. Da ist überhaupt keine Kapazität da. Ja? Und damit musst du einfach mal anfangen, mal voll durchstarten. Und dann wirst du sehen, dass sich das alles fügt. Du musst nicht kostenfrei arbeiten. Das ist eine Möglichkeit, alles als Geschenk anzubieten. Das ist eine extreme Form, die kann man machen, wenn man wirklich Vertrauen hat. Wenn du daran nicht gewöhnt bist, an diese Zusammenhänge, würde ich dir nicht empfehlen, gleich mit Schenken anzufangen, weil das zu viel Unsicherheit in das System bringt. Ich habe das gemacht, weil ich fast 10 Jahre diese Sachen erforscht habe und das war dann wie so ein noch weiterer Schritt. Du hast dann darüber hinaus vielleicht auch Probleme mit dem Finanzamt, weil das System glaubt dir einfach nicht, vielleicht, ja, dass du Dinge verschenkst und dass du nach dem Sterntaler-Prinzip lebst. Also du hast dann einfach, du kollidierst einfach ziemlich schnell mit dem System. Deswegen habe ich das sozusagen auch nicht mehr gemacht. Ich arbeite im Moment auch für ganz normale feste Preise. Und diese Preisfestlegung, das ist was, ja, du guckst dahin, fühlst dahin, setzt einen Preis fest und dann legst du los. Und wenn du merkst, es reicht nicht, dann machst du ein bisschen höher, ja, und am Ende, ne, denk nicht so viel drüber nach. Das ist alles nur Blockade. Und das ist nichts, was man geschenkt bekommt. Also ich habe über Jahre einen 16-Stunden-Arbeitstag gehabt. Ja, also das ist nicht so, dass man dann, ja, ich gebe ein bisschen und dann klappt schon alles. Ja, das, also es geht darum, wirklich, wirklich was zum Fließen zu bekommen. Und das geht nicht, wenn du 2 Stunden mal ein bisschen was machst, sondern da muss mehr laufen. Und je mehr passiert. Je mehr du tust, desto mehr fließt zurück. Wichtig ist, dass du eine Tätigkeit hast, die anderen Menschen dient. Je mehr Menschen gleichzeitig davon profitieren, desto besser. Ein Kriterium, um das einzuordnen, ist, kannst du prüfen, wenn alle Menschen der Erde deine Dienstleistung oder dein Produkt gleichzeitig nutzen würden, ob dann für irgendwas oder irgendjemand ein Schaden entsteht. Mit der Frage kannst du prüfen, ob das eine Tätigkeit ist oder ein Produkt, was nur Gutes bewirkt, ja, was maximalen Energiefluss bewirkt. Und wenn das so ist, dann gibt es kein Problem. Und natürlich muss was sein, was wirklich die Menschen wollen, wo sie freiwillig zu dir kommen. Also mach erstmal einfach die Erfahrung mit Energiefluss, leg einfach los und denk nicht nach. Das Nachdenken ist nur Bremse. Nächste Frage. Gibt es so etwas wie Daueraktivierung, wo man nur noch mit einem Medikament, in Klammern Neuroleptikum, verhindern kann, dass zu viel Bedrohliches hochkommt und man ständig am Rande eines Shutdowns entlang schlittert, wo der Muskeltonus zusammenbricht, die Wahrnehmung der Realität sich verändert und man umkippt? Ich bin seit 6 Jahren in diesem Zustand und das ausgerechnet nach einem 3-monatigen Aufenthalt in einer anthroposophischen Klinik, wo sehr schöne und respektvolle zwischenmenschliche Verbindungen möglich waren. Jetzt zu Hause möchte ich oft mehr Kontakt herstellen, als ich fähig dazu bin. Also diese Dinge, das musst du mit deinem Arzt klären. Also ich bin kein Arzt und auch kein Psychotherapeut. Das sind ja, wenn du Neuroleptik nimmst, das sind schwere Medikamente, dazu darf ich einfach nichts sagen. Also nichts konkret zu deinem Fall. Meine Erfahrung ist, dass man jede Aktivierung des Nervensystems relativ einfach und relativ schnell regulieren kann und die Ursache, um das dauerhaft zu machen, ist das Beziehungsmuster zu aktualisieren und auch das braucht meiner Ansicht nach nicht viel Aufwand und nicht viel Zeit, wenn man weiß, was man da macht und wie man das macht. Also das kann ich einfach allgemein sagen. Und alles andere bedeutet aus meiner Sicht, dass irgendwas da noch nicht geklappt hat oder eben, dass die Ursache noch nicht angerührt wurde. Und ich weiß nicht, ob es Fälle gibt, wo das auch nicht greift, wo das so sehr in das Organische, in dem Körper drin ist, dass es noch andere Maßnahmen braucht. Nächste Frage. Obwohl ich offen bin und schnell mit Menschen in Kontakt komme, ist meine Einsamkeit und Isolation immer mehr geworden. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die mich nicht hören und ich habe es mit deiner Anleitung umgesetzt. Ich möchte die Erfahrung machen, dass Beziehungen sicher und positiv sein und bleiben können. Herzlichen Dank für deine wertvolle Unterstützung. Also der Beitrag, der zeigt einfach ein paar ganz wichtige Sachen. Du schreibst, obwohl ich offen bin und schnell mit Menschen in Kontakt komme, ist meine Einsamkeit und Isolation immer mehr geworden. Das sind Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, das, was du schreibst, stimmt nicht. Kontakt heißt nicht oberflächliches Gerede. Kontakt heißt, ich teile Dinge von mir mit und höre Dinge von anderen, aber das, was jetzt in dem System vorhanden ist, das heißt Körperempfindung, Emotionen und Gedanken, es geht nicht um Geschichten, es geht nicht um leeres Gerede. Und eine Beziehung oder das Ende von dem Gefühl von Isolation und Getrenntheit aus der Kindheit, das ist eine physiologische Änderung im Körper und die findet statt durch lange, tiefe Beziehungen. Also immer mal wieder sporadisch Kontakt herstellen, löst das Problem nicht, sondern das Problem wird gelöst durch lange, tiefe Beziehungen, die sich durch ehrliches Mitteilen entfalten. Also was du schreibst, bedeutet, du hast noch keine wirkliche Verbindung zu den Menschen. Und im nächsten Satz sagst du das ja auch. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die mich nicht hören. Ja, mit diesen Menschen brauchst du dich nicht weiter beschäftigen. Du brauchst Gegenüber, die das hören möchten, die auch diesen Prozess machen wollen. Ne, es gehört dazu, das Mitteilen, aber auch das Hören. Das gehört beides dazu. Dann schreibst du, ich möchte die Erfahrung machen, dass Beziehungen sicher und positiv sein und bleiben können. Das ist eine Falle. Das geht so nicht. Ja, das hat nichts mit Beziehung zu tun, sondern das hat was mit Manipulation, Kontrolle, Machtausübung zu tun. Wenn du die Qualität einer Beziehung möchtest, das ist gar keine Beziehung. Beziehung ist das Austauschen von Zuständen. Ich bin traurig, ich bin wütend. Ich mag dich nicht. Ich hätte gerne mehr Nähe, ich brauche heute Distanz. Ich denke das und das, ich denke das und das. Mein Körper fühlt sich gerade so und so an und so und so. Das sind niemals Konstrukte, wie euer Verhältnis sein soll. Weil das ist etwas, was du über den anderen drüber stülpst. Weil du sagst da Beziehung, aber in Wirklichkeit meinst du den anderen. Der andere soll so sein. Der andere soll positiv sein und sicher sein. Ja? Und das läuft nicht, weil du bist dann in der Manipulation drin. Ehrlicher wäre es zu sagen, ich fühle mich unsicher mit dir oder ich sehne mich nach positiven Gefühlen. Dann geht's weiter. Aber das, was du schreibst, ist die Sackgasse. Solange du etwas möchtest, wie etwas sein soll, geht's nicht voran. Teile das mit, was da ist und such dir Menschen, die da mitmachen wollen und dann wird sich alles auflösen. Okay, nächste Frage. Lieber Herr Gopal Norbert Klein, ich denke, ich habe ein überwaches Nervensystem entwickelt. Seit einem Jahr wohne ich mit meinem Freund zusammen. Seit dem September kann sich mein System nicht mehr entspannen. Ich bin verspannt, Kopfschmerzen, Gewichtszunahme, ausgeschaltete Liebesgefühle für meinen Partner. Zweimal konnte sich mein System in dieser Zeit entspannen. Ich bin für meinen Raum außerhalb der Wohnung eingestanden und habe mir Distanzinseln geschaffen. Das klingt schon mal gut. Nun denke ich, es macht Sinn, wenn ich öfter für meinen Raum einstehe, damit ich mich entspannen kann und natürlich auch wieder Liebe fühle. Das klingt noch viel besser. Auch wenn ich Angst habe, dass mich mein Freund dann verlässt. Exakt. Das ist, also das, was du schreibst, da habe ich nichts hinzuzufügen. Exakt das ist es. Ja, exakt das ist es. Dein System ist mit so viel Nähe überfordert und du stellst Distanz her, um dich wieder entspannen zu können, aber trennst dich nicht und bleibst über diesen Vorgang in Kontakt und in Verbindung. Und das ist auch für deinen Freund kein Problem, weil Distanzherstellung keine Trennung bedeutet. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche Distanz, dann stellt das eigentlich ein hohes Maß von Nähe her, ja, weil ich sehr viel über den anderen erfahre. So, damit gibt es also gar kein Problem. Und falls dein Gegenüber, dein Freund, damit nicht klarkommt, ja, dann natürlich, dann brauchst du ein anderes Szenario, aber vielleicht macht er mit und teilt mit, wie es ihm dabei geht. Zum Beispiel, ich bekomme Angst, wenn du Distanz brauchst. Und schon seid ihr wieder in Verbindung, obwohl ihr für euch kümmert und euch sicher fühlt. So, das ist der ganze Trick. Also, das ist super, was du schreibst. Genau so läuft's. Hallo Gopal, eine Frage zur Meditation und Traumaheilung. Ich weiß aus deinen Beiträgen, dass Meditation nichts an den Ursachen des Traumas, Abspaltung im Kontakt und so weiter bringt. Ich selbst meditiere täglich und zwar die Vipassana-Meditation, in Klammern Körperscanning nach SN Goenka. Dadurch bemerkte ich erstmals meine eigenen Muster und bekomme es phasenweise hin, mich selbst als mich wahrnehmen zu können. Hin und wieder gelingt es mir, mich kurz nach der Dissoziation das zu bemerken. Es wäre ja schön, wenn ihr Fragen schreibt, das wenigstens einigermaßen grammatikalisch richtig schreibt. Ich meine, das wäre ja vielleicht mal so einfach aus Respekt, damit ich hier nicht mir das zusammenbasteln muss. Also das ist zum Beispiel, was mich nervt. Ja, ich biete das hier an, kostenfrei. Ja, und dann habt ihr es nicht mal nötig, euren Text mal ein bisschen korrekt zu schreiben, in einzelne. Ja, das fühlt sich nicht gut an für mich. So, nun zur Frage. Führt mich diese Form der Körperwahrnehmung, wenn ich nun weiter meditiere, auch zur Ursache der Auflösung der Dysregulation? Oder aber komme ich mit dieser Meditationsmethode Methode, Trainingsmethode nicht an den Kern der Auflösung. Ich weiß echt nicht weiter, bin verunsichert, nachdem ich mich mit der Thematik des Traumas beschäftige. Danke für deine tolle Arbeit und die Infos, die du zur Verfügung stellst. So, ganz einfache Antwort, ganz klar. Meditation führt nicht zur Lösung von Trauma. So, das heißt, das funktioniert nicht. Ja, das geht nicht. Wir sind Säugetiere, wir brauchen ein Gegenüber, eine Verbindung, im Idealfall eine Gruppe, damit unser System sich beruhigen kann, in den ventralen Vagus zurückkommt, aufgrund von Sicherheit durch Bindung. Wenn du versuchst, alleine zu meditieren, ohne das Bindungsproblem zu lösen, das klappt nicht. Kann ich dir garantieren, dass das nicht klappt. Ja, vielleicht erlebst du gute Zustände, aber langfristig wird sich das immer wieder zeigen, die Unsicherheit. Und dann wirst du auch mit der Meditation nicht tief kommen, weil die Sicherheit im System gar nicht da ist. Meditation heißt ja nichts weiter als immer tiefere Entspannung. Und es gibt Lehrer, die sagen, Erleuchtung ist nichts weiter als totale Entspannung von Körper- und Geistsystem. Das kann sich aber nur entspannen, wenn es sicher fühlt, wenn es die Umgebung als sicher einstuft. Stichwort Neurozeption. Und das wiederum, wie gesagt, geht nur, wenn wir verbunden sind, weil wir Säugetiere sind. Wir sind nicht dazu gemacht, alleine zu leben. Also, du kannst weiter meditieren, aber such dir gleichzeitig doch noch Menschen, mit denen du dich verbinden kannst. Nächste Frage. Wenn nach einer Trennung körperliche Symptome deutlich besser werden und beim Wiederzusammenfinden die körperlichen Symptome wieder auftreten, ist das ein Indiz dafür, doch einen neuen Partner zu suchen oder lohnt es sich erst recht, hier miteinander zu arbeiten? Das ist einfach die typische Konstellation. Ja, je mehr Nähe entsteht, desto bedrohlicher ist ja das für das System, wenn es Entwicklungstrauma hat, und das haben wir letztlich alle. Das heißt, je mehr Nähe wir leben, desto größer wird die Angst, desto stärker werden die Symptome. Das ist der Schutz. Es drängen ja Gefühle nach oben und die müssen gespalten oder delegiert werden. Also tritt das Symptom verstärkt in den Vordergrund. Das ist etwas, was prinzipiell so ist. So, und da kannst du dir noch so viele Partner suchen. Das Problem ist nicht der Partner, sondern die Nähe. Ja, die Nähe wird immer noch als bedrohlich eingestuft und das spielt ja keine Rolle, mit welchem Partner du das herstellst. Das wird immer dasselbe sein. Also es ist das Zweite. Es lohnt sich, darüber in Kontakt zu treten. Ja, also wenn ihr euch annähert und es treten Symptome auf, dann fangt an, euch über die Symptome auszutauschen, über das, was da ist. Ja, es ist ja auch egal, ob das Symptome sind oder was Schönes. Der Austausch ist die Lösung und nicht ein Partnerwechsel. Das ist, sage ich ja immer wieder, ne? Trennung führt nirgendwo hin. Und noch eins, körperliche Symptome ist, meine Sicht ist, das sind delegierte Gefühle. Wenn du anfängst, über die körperlichen Symptome zu sprechen, wenn du deinem Partner sagst, ich habe jetzt Druck in der Brust, was auch immer, dann zeigen sich nach und nach die Gefühle, die darunter liegen. Nächste Frage. Ich habe eine Frage zum Thema Heilung im Allgemeinen. Woran kann man festmachen, ob etwas verheilt ist? Ich vermeide einige Dinge oder einige Dinge im Leben sind nicht mehr so interessant wie früher. Gehört zur Heilung auch immer, dass man das Vermiedene wieder durchführt? Speziell Thema Schwimmen in einem Hallenbad, Freibad. Schwimmen war mein Element. Nach sexuellem Missbrauch als Kind erlebt, nicht mehr so sehr, aber es fehlt mir. Im See kann ich es, doch eben in einem Hallenbad zum Beispiel nicht. Würde gerne jeden Morgen schwimmen gehen, kann mich aber nicht überwinden. Man kann ja auch sagen, nein, in einem Hallenbad fühle ich mich nicht wohl. Einfach so, statt das am Missbrauch festzumachen. Oder bedeutet das nicht ausführen, dass da was nicht geheilt ist? Ich hoffe, meine Frage ist deutlich gestellt und freue mich auf eine Antwort. Vielen Dank. Ja, das kann beides sein. Ne? Also einmal kann es ein Trigger sein, natürlich wegen dem Erlebnis. Es kann aber auch die energetische Wahrnehmung sein. Ich zum Beispiel fühle mich in einem Hallenbad auch nicht wohl. Das ist einfach keine schöne Energie. Das ist kalt, ja, von der Energie. Das ist leblos, das ist keine Natur, das ist tot. In einem See ist es ein völlig anderes Universum und je feinfühliger man wird, desto mehr kann man diesen Unterschied wahrnehmen. Und das sind Lichtjahre dazwischen, zwischen Baden in einem Schwimmbad und Baden in einem See. Na, das ist so unterschiedlich. Von daher kann das beides sein. Wenn du einen See zur Verfügung hast, würde ich einfach das Hallenbad sausen lassen. Ja, es gibt keinen Grund, Dinge zu tun, mit denen man sich nicht wohlfühlt, egal ob es Trigger sind oder nicht. Wenn du darauf angewiesen bist, natürlich, ja, wenn das jetzt beim Autofahren wäre oder, ne, also wenn du den Trigger wirklich, also wenn du wirklich einen Grund hättest, ins Schwimmbad zu gehen, damit du glücklich leben kannst, ja, dann müsste man jeden Fall da hingucken. Aber so würde ich mich nicht dazu zwingen, das aufzulösen. Ja, kannst du machen, aber ich würde einfach gucken, dass ich einen See finde. Wenn du es auflösen willst, geht es darum, einfach diese Spaltung, ja, diese zwei Ebenen auseinander zu delegieren, dass dein Körper mit einer Überlebensreaktion auf das Schwimmbad-Szenario reagiert, dass du aber objektiv durch die Sinne gar keine Lebensgefahr wahrnimmst. Damit könntest du anfangen, dass du das auseinander bekommst. Die Körperreaktion mit der real erlebten Umwelt, weil das passt nicht mehr zusammen. Du gehst ins Schwimmbad, dein Körper dreht durch, aber du siehst über die Augen gar keine Lebensgefahr. Und diese Diskrepanz, die, wenn du anfängst, die erstmal überhaupt bewusst wahrzunehmen. So, und dann ging es darum, nach und nach die Wahrnehmung von dieser sehr beeindruckenden Körperreaktion hin zur Realität zu verlagern und dann vielleicht auch sozusagen das triggernde Szenario mit Ressourcen zu koppeln, indem du zum Beispiel mit einer Gruppe Freundinnen ins Hallenbad gehst und so weiter. Ja, und so verlagert sich dann mehr und mehr der Fokus von der Körperreaktion auf die erlebte Realität heute, die ja sicher ist. Und dann kriegt dein System neue Erfahrungen und kann das sozusagen neu verschalten. Hallenbad gleich Spaß mit Freundinnen oder Hallenbad ruhig und plätscherndes Wasser und nicht Hallenbad und Lebensgefahr. Ne? Das wäre so ein Ansatz. Aber bei solch schweren Vorgängen, wie du geschrieben hast, würde ich das immer mit einem Therapeuten machen. Das würde ich jetzt nicht alleine probieren. Ne? Okay. Hallo, lieber Gopal. Wo hört einfaches, ehrliches Mitteilen auf? Und wo beginnt eigene Verantwortung abgeben und auf andere übertragen? Ich habe nicht das Gefühl, die Frage präziser stellen zu können. Vielleicht kannst du darin mir bisher unbewusste Grundannahmen heraushören und auch darauf eingehen in einem Video zum Beispiel. Würde mich jedenfalls freuen, darüber von dir zu hören. Vielen lieben Dank. Also ich verstehe es leider nicht. Eigene Verantwortung abgeben und auf andere übertragen. Keine Ahnung, was du damit meinst. Vielleicht meinst du damit sowas, dass die anderen sehen sollen, was du brauchst. Oder dich nicht um alles kümmern müssen, vielleicht die Beziehung nicht komplett in die Hand nehmen zu müssen. Ich weiß nicht, was du damit meinst und du schreibst, ich habe nicht das Gefühl, die Frage präziser stellen zu können. So, das ist sowas wie, das ist ja ein Gefühl, ist aber nicht die Wahrheit. Natürlich kannst du die Frage präziser stellen. Ja, das ist einfach die Vernebelung durch das Abwehrsystem. Es geht darum, so präzise wie möglich die Dinge auszuformulieren mit ganzen grammatikalisch korrekten Sätzen. Das erschafft Kontext im Hirn und im Bewusstsein und damit wird es greifbarer. Ne? Und ja, du kannst ja nur eine Antwort erhalten, wenn du die Frage stellen kannst. Sonst gibt es keine Antwort. Also finde erstmal die Frage heraus. Hallo Gopal. Ich möchte verstehen, bitte dich um eine Antwort. Wenn ich mich in der Gruppe mitteile, ist es nicht die identische Situation wie in der Kindheit. Ich teilte meine Bedürfnisse mit, die Bezugspersonen sahen und hörten mich, keine Reaktion von ihnen. In Klammern, Gruppenmitglieder sollen nur anschauen und zuhören. Die eigentliche Arbeit machen die Zuhörer. Was geht in ihnen vor? Welcher Prozess, der dann zur Heilung führt? Danke. Mit einem freundlichen Gruß. Auch diese Frage verstehe ich nicht. Das, was du beschreibst, ist der lokale Gruppenprozess. Das ist gechannelt, kann man sagen, von oben auf meine Bitte und auf meine Gebete hin. Und wir müssen nicht verstehen, warum das funktioniert. Ja, man kann es verstehen. Ich kann dir das begründen, neurophysiologisch und energetisch und so weiter. Aber was nützt dir das dann? Statt es verstehen zu wollen, mach es doch einfach. Und dann, wenn du das machst und das erlebst, die Verbindung, dann bist du so glücklich, dann musst du nichts mehr verstehen. Verstehen wollen ist ja nur eine Abwehr, ist nur eine Abwehrreaktion. Verstehen wollen, um etwas unter Kontrolle zu bringen. Wenn du aber verbunden bist, bist du sicher, fühlst dich sicher und dann musst du nichts mehr unter Kontrolle bringen. Also was du schreibst, zeigt, du möchtest den Prozess verstehen, statt ihn zu machen. Und das klappt nicht. Ja, wenn wir den Prozess machen, geht das Ego kaputt. Und das Ego ist Identifizierung mit mentalen Bewegungen im Wesentlichen. Also mach's, probier's aus und dann sehen wir weiter. Wie gehe ich mit nihilistischen Gedanken um, wenn der Verstand beim Handeln dazwischenfunkt und damit die Motivation zum Handeln nicht mehr greifbar ist? Also nihilistisch heißt negativ, aussichtslos und so weiter. Das ist Teil des Abwehrsystems oder man könnte auch sagen Teil der frühen Prägung, weil früher war es ja so, die Bindungssituation war ja früher aussichtslos. Die war ja nihilistisch, faktisch, ja, also das war ja die Realität. Damit bist du geprägt worden. Es gab keine Möglichkeit für eine echte Verbindung und, ne, und das ist das, was im System hängt. Und wenn du jetzt in Kontakt trittst, dann kommt diese alte Prägung hoch, ja, und die ist tief eingegraben, so. Und das ist das Gleiche wie mit Scham und Schuld, was ich schon in einem anderen Beitrag auseinandergenommen habe. Da darfst du dich nicht verarschen lassen. Ja, unser System verarscht uns, das lügt uns an, bis wir wirklich in Verbindung gekommen sind und das ganze Kartenhaus auseinanderfällt, dadurch, dass wir neue, schöne Erfahrungen im Kontakt haben. Das, was du schreibst, heißt, du bist noch nicht angekommen. Weil wenn du angekommen bist und die Erfahrung von Verbindung machst, dann fällt dieses Gedankengebäude auseinander. Ne? Das kann dich nur so lange beeinflussen, solange du noch keine Verbindung hast. Und da musst du mit aller Gewalt und mit aller Energie und Kraft, die du hast, weitergehen auf den anderen zu. Ja? Und eine Möglichkeit ist, diese Gedanken einfach zu ignorieren. Eine weitere Möglichkeit ist, sie einfach mitzuteilen. Zum Beispiel, du, ich habe das Gefühl, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir in Verbindung treten. Ich habe ein Gefühl von solcher Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit. Teil das mit und schon löst sich's auf. Das, was mitgeteilt wurde, das, was benannt wird und mitgeteilt wird, was nicht wahr ist und negativ ist, löst sich auf. Das ist das, was ich Rumpelstilzchen-Prinzip nenne. Ich habe da auch ein Video zu gemacht, das Nervensystem lügt uns an. Kannst du dir mal anschauen. Dann noch eine ganz kurze Frage. Wie ist deine Meinung zu Chemtrails? Ja, wer nicht weiß, was Chemtrails ist, damit sind diese Streifen am Himmel gemeint, die Flugzeuge hinterlassen, die merkwürdig aussehen manchmal. Also Kondensstreifen lösen sich normalerweise ja schnell auf, aber manche Flugzeugstreifen, die lösen sich nicht auf, werden immer größer und bilden riesige Wolkenfelder, bis der ganze Himmel zu ist. Das wird von manchen angesehen als bewusst gemacht, aus verschiedenen Gründen. Sowas wie ein geheimes Projekt. Die Frage ist wichtig, ja. Ich habe selber keine Meinung zu Chemtrails, aber die Frage ist wichtig, weil es letztlich egal ist, was wir da reinsetzen. Wir können sagen Chemtrails, wir können sagen die Atombomben, die in Deutschland liegen, wir können sagen Mobilfunkausbau und alles Mögliche. Was in der Frage zum Ausdruck kommt, ist etwas von außen, was wir nicht kennen und was auf uns Macht ausübt und eben Negativität. Da wird also etwas ausgelagert. Jetzt in deinem Fall auf Chemtrails. Du könntest auch Glyphosat nehmen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Was da passiert ist, wir suchen uns Projektionsflächen für Ohnmachtserfahrung aus der Kindheit. So, und das könnte zum Beispiel sein, dass du dafür einfach die Chemtrails nutzt. Und das erfährst du dadurch, wenn du mal fühlst, was das auslöst. Also wenn du an Chemtrails denkst und guckst mal, was das für ein Gefühl hinterlässt. Und vielleicht hinterlässt es dieses Gefühl von Ohnmacht oder Wut. Ja? Und dann könntest du, statt die Chemtrails zu verstehen oder zu bekämpfen oder hoffen, dass die weggehen, könntest du mal dieses Gefühl zulassen und ganz in dieses Gefühl reingehen. Und wenn du das Gefühl komplett integriert hast, wirst du sehen, dass das Thema Chemtrails wegfällt. Komplett. Also, wir suchen uns immer Projektionsflächen und um die geht es nicht, auch wenn die objektiv nicht gut sind. Ja, ganz klarer Fall. Also natürlich, wenn da objektiv was ist, was nicht gut ist, müssen wir das auch im Außen ändern. Aber trotzdem gucken, warum beschäftige ich mich damit? Und ich beschäftige mich meistens mit sowas, um Zustände in meinem Inneren eben kohärent zu machen, indem ich etwas auslagere, was ich nicht fühlen möchte. Also, das ist das Thema. Ja, Chemtrails. Generell kann man dazu sagen, je höher unsere Energie ist, desto weniger können wir dadurch beeinflusst werden. Also, wenn unser Energieniveau steigt, dann können all diese Dinge immer weniger Schaden in uns anrichten. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Das heißt, die Lösung oder eine Möglichkeit, die wir haben, ist zu gucken, dass die Energie oben bleibt. Ja. Und das wiederum machen wir am besten gemeinsam. Deswegen meine ganze Arbeit. Okay, eine letzte Frage noch zum Thema Geld und Energiefluss. Wenn der Geben-Kanal verstopft ist und das Ich-Ego Angst hat, durch das Geben etwas zu verlieren, zu verarmen etc., kann ich trotzdem mit dem Geben zu beginnen und das Ego einfach wahrnehmen? Oder muss die Energie erst wie auch immer gereinigt werden, damit das Geben wirklich selbstlos ist? Danke. Genau, also das Zweite, wenn du erst reinigen willst, bis das Geben selbstlos ist, das ist ein Trick vom Verstand, weil das Ergebnis ist, dann gibst du ja nichts. Dann bist du mit deiner eigenen Reinigung beschäftigt und zirkulierst wieder um dich selber. Ja, es wäre genauso wie, wenn dein liebster Mensch da vor dir liegt, am Sterben ist und du, statt ihm zu helfen, versuchst erstmal deine Energie zu reinigen. Also extremes Beispiel. Es hat was mit dem Geist zu tun. Ja? Wenn du damit anfangen willst, dann denk doch mal dran, dass der andere Mensch eine eigene Realität hat. Der ist genau wie du. Ja? Der hat auch Bedürfnisse, der leidet auch. Das ist wie du, der da draußen ist. Dieser Mensch ist geboren worden, der leidet an Krankheiten, an Einsamkeit, an Schmerzen. Ja, der wird sterben bald. Der geht auch durch diese schlimmen Dinge durch. Der hat ein Eigenleben. Und wenn du deinen Fokus mehr dahin verlangst, dass da ein Mensch ist wie du und die Menschen, die da draußen sind, die sind ja noch mehr, das sind Millionen. Du bist ja nur einer. Ja, dann siehst du, dass da ganz viele von dir sind. So, und wenn du dorthin guckst, dann stellst du vielleicht fest, dass da gar kein Unterschied ist zwischen deinem Problem und dem Problem eines anderen Menschen oder dem Leiden. Das sind zwei Menschen, ja, die empfinden, die glücklich sein wollen und nicht leiden wollen. Und das, was du bist, ist in Wirklichkeit das Ganze, was das Ganze wahrnimmt. Ja? Das heißt, du selber bist auch extern. Das heißt, das, was du in Wahrheit bist, nimmt dich, dein Körper-Geist-System, auch als etwas Externes wahr. Es ist nur scheinbar näher. Aber ihr seid zwei Menschen, wenn wir jetzt mal zwei Menschen nehmen, du und der andere. Ja, das, was du in Wahrheit bist, nimmt beide wahr. So, das heißt, da ist Leiden, hier ist Leiden, da ist Glück, hier ist Glück. Und wenn du das, deine Wahrnehmung auf nur ein Körpergeistsystem beschränkst, nämlich dich, dann bist du nicht in deiner Wahrheit, in deiner Größe. Natürlich, wenn du es nur auf den anderen beschränkst, auch nicht, ja, dann bist du ja weg. Aber Menschen, die mit dem Geben Probleme haben, die hängen bei sich selber fest. So, und da geht es darum, den Shift zu machen, nach draußen zu gucken und sich klar zu machen, da ist ein Mensch wie ich, der will auch nicht leiden. Und das bringt die Veränderung. Also fang an zu geben und bleib mit deinem Fokus bei dem anderen. Denk keine Sekunde an dich selber, während du das machst. Und wenn du wirklich etwas für einen anderen machst, dann hast du auch gar keine Kapazität und keinen Raum, an dich selber zu denken. Stell dir mal vor, einen Neurochirurg, der in einem Gehirn von einem Menschen herumoperiert. Da ist kein Platz, über die eigenen Probleme nachzudenken. Der ist total dort. Weil wenn er das nicht ist, dann klappt das nicht, ja, dann gibt es Probleme. Oder ein Pilot oder, ja, da ist kein Raum für Gedankenzirkulation um sich selber. Und das Verrückte ist, dass dieser Zustand, wo wir sozusagen selbst vergessen sind, dass das mit Glücksgefühlen verbunden ist. Und das Zirkulieren um sich selber, das ist mit Leiden verbunden. Gut, dann sind wir durch für diese Runde. Bis zum nächsten Mal.